Ach, ich liebe es. Funktioniert. Sag mal, was höre ich dich? Was ist denn jetzt?
Wenn ich die Stummschaltung aufhebe, hörst du mich auch.
Ah! Ja. Mach mich doch
ich
nicht.
War's.
Ich denke doch schon wieder, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Verdamm ich nochmal.
Entschuldigung.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Grünengelturm. Wir haben heute Episode 9 und es geht um Kapitel 10 vom Abschiedsstein, der Spiegel. Und bevor wir jetzt loslegen, habe ich noch was anzukündigen oder loszuwerden, und zwar ein Dankeschön an die liebe Tanja, die sich nämlich auch eine Grünengelturm-Tasse bestellt hat und damit natürlich auch ein kleines Shoutout verdient hat, weil sie uns eine Stunde Audioverbesserung über Auphonic spendiert damit. Gut, Sabrina, der
ja.
Spiegel.
Ja.
Zurückzukommen auf deine Theorie vom letzten Mal. Die Kapitel, die wir bei Simon sind, sind dann immer Kapitel, wo wir nur bei Simon sind und nicht so ein Hin- und Her-Springkapitel haben.
Ja.
Ist diesmal auch der Fall?
So. Ja. Ja, wobei ich finde, ganz am Ende wechselt etwas die Perspektive. Aber ansonsten, ja, ist dir nicht aufgefallen. Gut, wir kommen dann an der Stelle dazu. Weil eigentlich ist in den Kapiteln ja immer Simon das Kamerakind.
Ach so, ja gut. Okay, so ein ganz kleines bisschen. Ich weiß, was du meinst. Alles gut. Magst du gerade erzählen, wo wir sind und was passiert?
Also wir sind erst einmal wieder, Überraschung, bei Simon und bei Sludig. Die stehen, glaube ich, noch am Grab von Hestern und diesen ganzen Trollen, die jetzt bei dem Angriff umgekommen sind. Und Simon ist irgendwie wütend. Also ich glaube, der kann auch gerade mit der ganzen Situation nicht umgehen, mit sich selber mal wieder nicht umgehen. Ja. Und schließlich und endlich müssen sie jetzt dann auch mal so langsam den Sikihok verlassen. Weil eigentlich sind ja gerade die Trolle auf dem Weg, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo sie ihre Tiere besser durchbringen können und überhaupt ihr Volk auch besser ernähren können.
Ja, die sind auf dem Weg zum Blauschlammsee. Das sind eigentlich die Frühlingsjagdgründe oder so würde ich das, glaube ich, nennen. Also die ziehen schon im Frühjahr dann auch vom Berg runter an diesen Blauschlammsee. Und dahin sind sie jetzt auf dem Weg, weil sie ja quasi die Vorhut der restlichen Trolle sind, ne?
Ja. Simon ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr grüblerisch. Also auch er denkt zurück an Anai und Grimrig. Die Assoziation hatte ich ja beim letzten Kapitel bei ihm auch, weil Hestan ja quasi mit den Trollen begraben wird, während Grimrig ja bei Anai geblieben ist. Ja, und irgendwie hat gefühlt um das Simon eine Sinnkrise, so frei nach dem Motto, warum mache ich das hier eigentlich alles überhaupt? Und
könnte man eigentlich das ganze Kapitel mit überschreiben. Ne? Er hadert also die ganze Zeit mit dem Wieso, Weshalb, Warum und gibt es einen Gott und was macht dieses Leben für einen Sinn, wenn es keinen Gott gibt und wenn es ihn gibt, warum tut er nichts? So grob zusammengefasst.
Ja, das trifft ganz gut. Und Ende der Folge.
Nein, wir müssen ja zumindest noch mal klären, was dieser Kapiteltitel zu sagen hat und das Ganze mal so ein bisschen chronologisch angehen. Ja, kurz zusammengefasst, wir sind auf dem Weg von diesem Sikihok hinunter und gelangen, nachdem Simon halt den ganzen Tag schon vor sich hingrübelt, abends an einen Lagerplatz und da gerät Simon halt über eben dieses Thema richtig heftig mit Sludrig aneinander.
Ja, ich glaube, der Sludrig ist da in dem Moment aber auch einfach nur Blitzableiter, der kann eigentlich gar nichts dafür.
Das merkt Simon ja später dann auch.
Ja.
Aber ich glaube, ein gläubiger, edonitischer Rimmersmann ist nicht so der Richtige, um solche Fragen wie, wenn es Gott gibt, warum lässt er das zu diskutieren.
Ja.
Ja, kurz zusammengefasst. Ne? Simon fährt wohl ziemlich aus der Haut und geht Sludig da auch entsprechend an und beschimpft Sludig sogar als Schwachkopf.
Ja, da musste da einiges aushalten, ja. Der arme Kerl.
Ja, aber Sludig kann das haben, also von dessen wegen.
Simon flüchtet aber trotzdem quasi aus dem Lager. Also wenigstens nimmt er sich da mal eine Auszeit. Das hätte er vielleicht gleich mal ein bisschen früher tun sollen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wird aber wieder aufgestöbert von Kantaka und Beenabig. Und ja, ich glaube, Beenabig ist wahrscheinlich eher unterwegs, um ihm so ein bisschen den Kopf zurechtzurücken. Ich kann mir vorstellen, dass er das schon irgendwie mitbekommen hat. Was ich auch interessant fand bei Beenabig, ist, dass er ja auch Ineluki so für so eine Art Gott hält. Aber trotzdem so einen Gott, den man bekämpfen muss.
Ja. Ist dir aufgefallen, dass wir hier das erste Mal eine riesengroße Diskrepanz zwischen dem edonitischen Glauben und dem christlichen Glauben haben?
Nein.
Beenabig erzählt ja von Ineluki und dass Ineluki gestorben und wiedergekommen ist. Was ja anscheinend völlig einzigartig ist. Und unser Osiris Edon, der scheint halt tatsächlich, nachdem er da am Baum hingerichtet worden ist, eben nicht wie der christliche Jesus wieder auferstanden zu sein.
Ah, okay. Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Mhm. Ja, Beenabig fasst das letzten Endes so ein bisschen zusammen, so nach dem Motto, ja, dieser Kampf sieht ziemlich aussichtslos aus, aber wenn wir nicht kämpfen, haben wir quasi schon verloren. Und ob es nun einen Gott gibt und ob er gut ist oder nicht, und ob man zu ihm betet oder nicht, ist alles, sei jedem selbst überlassen, aber was man halt nicht tun sollte, ist auf Götter zu fluchen. Ja, aber mit seiner Ausführung gelingt es Beenabig halt den Simon so ein bisschen,
wieder in die
zu beruhigen und wieder in die Spur zu bringen, genau. Und Simon reißt sich dann auch tatsächlich zusammen und geht zurück zum Lager und entschuldigt sich bei Sludig.
Finde ich übrigens die Stelle auch an Simons Stelle ganz süß, wo er gefragt hat, bist du immer noch mein Freund, Beenabig? Und die Antwort war halt, bis zum Tod und darüber hinaus, Simon Freund. Also ist schon süß, die zwei.
Ja, aber Sludig kann ihm dann halt auch verzeihen. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen, ja.
Ja, ich meine, die letzten Wochen waren anstrengend. Die sind alle irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen am Limit.
Ja, durchaus möglich.
Gerade jetzt, wo auch Hestan verstorben ist, kann ich mir vorstellen, dass das für alle schwierig ist.
Zurück zu Simon und Sludig. Kurze Erklärung für unsere Zuhörenden. Wir kämpfen heute ein bisschen mit technischen Problemen. Ich hoffe, ich kriege das nachher anschließend gut zusammengeschnitten, dass es nicht zu sehr auffällt. Wir haben gerade mal einen Neustart gemacht. Und wenn das jetzt ein bisschen holperig ist, der Übergang, verzeiht es uns bitte.
Wir hatten schon lange keine Technikprobleme mehr, also bitte.
Psst, nicht beschreien. Ja, zurück zu Simon und Sludig. Also Sludig ist erst noch ein bisschen angefressen, kann dem Simon dann aber doch verzeihen. Und Simon, der ja nun in diesem ganzen Kapitel so ein bisschen zwischen Wut, Ohnmacht und Hilflosigkeit schwankt, beschwert sich da auch schon wieder so nach dem Motto, was soll das eigentlich alles? Und ich bin doch hier bloß so ein kleiner Küchenjunge. Ich will das doch alles gar nicht. Und eigentlich will ich nur nach Hause. Da macht Sludig ihm wohl auf einmal klar, so nach dem Motto, also hör mal, du bist kein kleiner Küchenjunge mehr, du bist zwar fast noch nicht so ganz erwachsen, aber auf dem Weg dahin und außerdem klein auch schon mal gar nicht, weil du bist nämlich größer als ich. Und Sludig ist wohl anscheinend auch nicht besonders klein. Also
Ich stelle mir tatsächlich die Rimmersmänner alle eher groß vor.
Ja, wurde ja von Iskrim nur auch gesagt, dass er, als er Simon da in diesem... Erinnerst du dich an die Stelle, als Iskrim nur in den Schlafquartieren der Dienstboten war? Da hat er sich ja, Iskrim sich ja auch gewundert, dass Simon so groß wäre und dass er eigentlich noch größer sein könnte, wenn er sich gerade halten würde. Erinnerst du dich?
Ja, stimmt, stimmt. Ja, wobei es wurde ja schon immer eigentlich auch von Anfang an eigentlich gesagt, dass Simon eher groß ist, wahrscheinlich auch für sein Alter.
Ja.
Und was ich auch ganz süß fand, ist, Ludig bietet an, ihn zu unterrichten. Weil er halt auch sagt, naja, also irgendwie irgendwas so ganz ohne alles kann ich dich nicht durch die Gegend stolpern lassen. Und das wäre sicherlich auch in Hestans Interesse. Also übernimmt jetzt quasi Sludig die Aufgabe, Simon zu unterrichten.
Also zu unterrichten im
Punkto Schwert und
ich glaube im Schwertkampf und so. Ne? Also es ist da die Rede so ein bisschen von Exerzieren.
Ja, bei mir steht tatsächlich, du musst Schwert und Speer führen lernen. Ich werde dich unterrichten. Trotz allem geht dann Simon wieder ins Bett. Ich habe mich eigentlich schon wieder halb auf einen Traum gefasst gemacht.
Ja, den hat er aber doch auch.
Ja, aber ich glaube, es war jetzt nicht so viel oder zumindest nicht so viel, dass ich da hätte rausziehen können.
Ich lese es dir gerade mal nochmal vor. Vielleicht fällt es dir dann auf. Er erinnerte sich vage an ein kleines graues Kätzchen und das Gefühl, von irgendetwas oder irgendjemand in die Enge getrieben gewesen zu sein.
Also die einzige Katze, an die mich das erinnert, ist die damals auf dem Dach und die ihn vor Pyrates gerettet hat. Wobei, gerade bei der Stelle mit Pyrates, da war er auch in die Enge getrieben.
Ja, genau. Also ich musste da sehr stark dran denken. Und an die graue Ratzekatze, genau.
War die grau? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, war sie. Glaub's mir einfach, war sie.
Ja, diskutiere ich? Nö. Geweckt wird er auf jeden Fall vom Singen der Trolle. Die scheinen gerade die Widder für die Weiterreise bereit zu machen und gefühlt singen die ihren Tieren dann jedes Mal was vor. Keine Ahnung, ob sie sie damit beruhigen oder so. Wobei Simon das Gefühl hat, dass alle ein bisschen besorgt sind und ja, irgendwie so eine miese Stimmung herrscht.
Ja, du musst aber auch überlegen, dass von den 2 Dutzend Trollen, die ja losgezogen sind, 9 verstorben sind. Ich meine, das ist ne, mindestens 2/5, eher mehr an der Hälfte dran als alles andere. Und das ist ja schon ein großer Einschnitt, würde ich sagen.
Und Simon bringt sich, aus welchen Gründen auch immer, das Gedicht von Nisses zurück ins Gedächtnis, wo ich mir gedacht habe, ich war schon ein bisschen erstaunt, dass der das überhaupt auswendig kann. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich von ihm erwartet. Und er überlegt halt dann auch schon, was davon eingetreten ist und was nicht.
Ich lese gerade noch einmal vor, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, ja? Wenn rauchreif Klaves Glocke deckt und Schatten auf der Straße gehen, das Brunnenwasser schwarz sich fleckt, 3 Schwerter müssen dann zurück. Wenn Bucken kriechen aus der Gruft, der Hune steigt vom Berg herab, wenn Albtraum raubt dem Schlaf die Luft, 3 Schwerter müssen dann zurück. Der Zeiten Nebel zu verwehen, zu wenden harten Schicksalsschritt, soll frühes Spätem widerstehen, 3 Schwerter müssen dann zurück. So, und Simon macht sich dann halt Gedanken. Der erste Gedanke, der in ihm kommt natürlich, ist klar, die Hunen oder Riesen, mit denen haben sie sich schon reichlich rumgeschlagen, genauso wie mit den Bucken. Simon hat aber überhaupt keine Ahnung, wer oder was Klaves ist und wo diese Glocke sich befinden soll. Ich glaube, da ist Sabrina schon ein bisschen schlauer.
Ja, die ist in Nabbern. Das wissen wir. Die haben wir ja schon öfters mal gehört, wenn wir in Nabbern waren. Was ich ein bisschen, also er stellt ja selber fest, dass die Hunen wirklich runterkommen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war so dieser Punkt so, sie hatten im Wald von Aldehorte einem Riesen gegenübergestanden, nicht mehr als einen Wochenritt entfernt von den Toren der Stadt Erkester. Also gefühlt waren wir näher an Naglimund als an Erkester, aber okay. Offensichtlich ist Naglimund nur eine Woche Ritt von Erkester entfernt.
Ja, zumindest wenn man sich wahrscheinlich über die Straße bewegt und nicht durch den Aldehorte, oder?
Ja, schon.
Und es ist ja auch durchaus möglich, dass Simon am Anfang, als er aus dem Hochhorst geflüchtet ist, nicht den direkten Weg nach Naglimund genommen hat. Er ist ja erstmal so wirklich ein Weilchen durch den Aldehorte gestolpert und dann Schlangenlinie rechts, links, rauf, runter. Er hat ja dann irgendwann Wienerbeck getroffen und wenn ich mich recht entsinne, ist er auch bestimmt 14 Tage, 3 Wochen unterwegs gewesen.
Ja, das schon.
Bevor er Wienerbeck getroffen hat.
Mich hat es halt nur etwas irritiert, weil ich hatte den Hunen wirklich ja mehr die Assoziation mit Naglimund, als weil Josua dann mit seiner Truppe ja auch kam und den umgebracht hat und der ja dann auch nach Naglimund gebracht worden ist und dann verbrannt wurde, als mit Erkester. Also das ist so diese Diskrepanz, die ich in meinem Kopf hatte. Immer gedacht, okay, ich assoziiere es eher mit dem Ort als mit dem anderen, mit dem Näheren halt. Aber ja, Bucken hatten wir auch zu Genüge in Naglimund spätestens und davor.
Das erste Mal schon in St. Hoderund, ne?
Ja, genau, oder in der Gegend. Ja, Klaves Glocke, die kennen wir aus Nabbern. Die hängt ja meines Wissens in der sankelanischen Edonitis. Aber ja, es ist kälter, aber Raureif hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber dann kann es nicht mehr dauern, wenn es noch kälter wird. Dann ist halt die Frage, inwiefern fleckt sich das Brunnenwasser schwarz?
Ja, oder was frühes ist, das Späten widerstehen soll.
Der Zeiten Nebel zu verwehen. Ich schmeiß das jetzt einfach mal ganz spontan, was mir jetzt wirklich gerade eingefallen ist. Ich schmeiß da mal den Hochhorst in den Ring. Weil sich da gefühlt ja wirklich die Zeiten vermischen. Weil es Gänge gibt, die da nicht sein sollten, aber vielleicht waren sie ja da irgendwann mal. Und Aussichten, die so... Ja, da schmeiße ich jetzt mal den Hochhorst mal so in den Raum. Vielleicht Würde, glaube ich, ganz gut passen. Also, dass sich da so die verschiedenen Zeitebenen vermischen. Simon wundert sich dann im nächsten Part auf jeden Fall, dass Dawn sich manchmal von ihm tragen lässt oder schwingen lässt und manchmal eben nicht. Und woran das liegen könnte? Momentan ist es ja eher wieder zu schwer für ihn.
Ja, und auch so ein bisschen kommt da halt durch, dass Simon auch sehr viel Hoffnung darauf gesetzt hat, dass es besser wird, wenn sie einfach nur dieses eine Schwert finden. Und er ist da natürlich jetzt auch enttäuscht darüber, dass das Schwert zum einen nicht das macht, von dem er sich vielleicht erhofft hat, dass es das macht und das jetzt auch nicht Simsalabim, Abracadabra auf einmal alles völlig anders ist, nur weil die jetzt dieses eine Schwert gefunden haben, ne?
Ja, aber ich habe keine Ahnung, was sich Simon an der Stelle erhofft hat. Rein nach dem Motto, das Schwert taucht auf und alles ist wieder gut. So funktioniert das, glaube ich, nicht.
Nee, so funktioniert das nicht. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der, ich nenne es jetzt mal, jugendlichen Naivität von Simon geschuldet, oder?
Ja, das kann an der Stelle schon sehr sein, ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Part, wo er ja ein Stück wieder erwachsener werden muss. Irgendwann steht er dann auf jeden Fall mal auf, weil er sich selber sagt, ja okay, dann stehe ich lieber selber auf, bevor ich hier wieder geweckt werde und wieder nur irgendwie mitgeschleift werde. Und er gesellt sich dann zu Siski und Binabik. Ich glaube, Dawn liegt da auch in der Nähe und kramt in seinem Rucksack rum, weil er was sucht. Findet dann zwar im ersten Mal nicht das, was er sucht, sondern ein blaues Knäuel. Und zwar diesen Schal, den Miriamel ihm damals geschenkt hat. Wo ihm fast die Tränen kommen. Schon irgendwie süß.
Ja.
Schlingt den sich um den Hals und findet dann schließlich das, was er eigentlich gesucht hat. Nämlich den Spiegel, den er von Jiriki bekommen hat. Um halt mal zu schauen, ob er wirklich so verändert aussieht. Was er ja offensichtlich tut, weil Bart wächst ihm, die Haare werden länger. Ja, wir sind ja schon eine ganze Weile in der...
Er hat ja nun auch die Narbe von dem Drachenblut und die weiße Haarsträhne. Ich fand diesen einen Satz da sehr, sehr niedlich. Ein Mann zu werden bedeutete wohl nichts anderes, als eine neue Art Simon zu werden. Ein irgendwie enttäuschender Gedanke. Es ist halt tatsächlich nicht so, dass man als Jugendlicher oder als Kind irgendwann abends ins Bett geht und morgens aufsteht und erwachsen ist. Es ist halt wirklich so ein fließender Prozess, den ja wir größtenteils schon alle hinter uns haben, genauso wie alles andere halt Veränderung ist. Aber ich glaube, dieses, dass man sich von einem auf den nächsten Schlag komplett verändert, das gibt es auch ganz selten, glaube ich.
Ist ja auch später noch so, ne?
Ja.
Es ist ja auch nicht so, dass genau. Du sagst, du bist erwachsen und bist du alt, sondern das ist ja auch immer ein Prozess des sich Veränderns. Er denkt auch an Jiriki, und weil Jiriki hat ihm ja gesagt, über den Spiegel konnte er ihn kontaktieren. Allerdings nur im Notfall. Und den haben wir ja gerade nicht unbedingt. Und dann denkt er auch an Miriamel, weil der Spiegel hatte ihm ja die auch mal gezeigt. Und dann hat er das Gefühl, so in diesen Spiegel hineingezogen zu werden. Da hatte ich so die Erinnerung an seinen Traum, den er hatte, wo mit diesem Wandteppich, wo er ja auch irgendwie so reingefallen ist. Das haben wir jetzt halt bei diesem Spiegel. Wo er dann aber auch tatsächlich jemanden sieht. Eine Frau, eine, die nach irgendjemanden ruft, die irgendwie gleichzeitig alt und jung aussieht.
Ja.
Der ich gesagt hätte, okay, das wird wahrscheinlich, nachdem es ja auch Jirikis Spiegel ist, vielleicht irgendeine Sithi sein. Und mich hat es erstaunt, dass der Spiegel überhaupt funktioniert, weil eigentlich hat ja Jiriki gesagt, er funktioniert nur, wenn er in der Nähe ist.
Aber mal zurück zu dieser Frauengestalt, die er da findet. Ist dir aufgefallen, dass sie ihn an etwas erinnert? Die hohen Wangenknochen und die glatte Stirn gaben ihr das Aussehen eines Standbildes.
Ach doch, ja, da musste ich an das Standbild unter dem Hochhaus denken, das dann irgendwie
Danke.
Zu taub zerfallen ist.
Deswegen liegt hier der Drachenbeinthron. Das ist Kapitel 13, Zwischenwelten. Du erinnerst dich, als Simon unter dem Hochhaus entlang irrt und dieses Zimmer findet, wo er denkt, er könnte sich da ausruhen und was dann, als er es berührt, quasi um, wie sagt man?
Zu Staub zerfällt?
Nein. Ja, aber ich wollte noch irgendwie ein Wort dazwischen schieben, aber es zerfällt halt zu Staub. Keine Ahnung, was mein Gehirn da jetzt gerade draus machen wollte. Ja, genau, aber an dieses Standbild erinnert ihn das. Mhm. Das heißt, ja, er ist sich halt nicht sicher, aber mich erinnert es dran und ich bin ziemlich sicher, dass es auch so ist. Und diese Gestalt fängt an zu sprechen, also diese Frau.
Ja. Und sie ruft, wie war das, die, oh, wo habe ich es denn, die Tino Kedaya, die Kinder des Gartens an.
Mhm.
Wir hatten ja bisher nur die Hikedaya und die Zidaya.
Ja.
Und du hattest irgendwann aber mal von 3 Völkern gesprochen.
Mhm. Genau. Also diese Frau ruft um Hilfe bei den Tino Kedaya oder auch bei dem Haus von Ryan W. Ich habe dann mal brav auch nachgeguckt, was da im Anhang zu steht, weil ich ja auch nicht zu viel verraten will. Also Ryan W. oder auch Ryan der Seefahrer ist der Ahnherr der Tino Kedaya und ein Volk aus dem Garten, also aus dem, woher die Sithi, die Nornen und halt die Tino Kedaya irgendwann mal gekommen sind. Viel mehr erfahren wir darüber nicht, steht auch im Anhang nicht. Doch, das heißt, das stimmt nicht ganz. Da steht nämlich noch was. Lass mich gerade gucken. Ich hatte es mir aufgeschrieben, aber der Zettel ist irgendwie auf magische Weise hier disappariert. Also,
der taucht nach der Aufnahme wieder auf.
Ja, natürlich. Nach der Aufnahme, ist doch klar. Sonst wäre es ja auch viel zu einfach. Lass mich gerade gucken. So, Ryan W., auch Ryan der Seefahrer, Ahnherr der Tino Kedaya, in Klammern, Unterirdische und Niskis, führte sie und die Sisi nach Osten Art.
Aha.
Du erinnerst dich an die Niskis?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten diese eine Niski auf dem einen Schiff. Aber das heißt, diese Niski sind irgendwie über diverse Ecken mit den Sisi und den Nornen verwandt.
Jein. Sie kommen aus derselben Gegend der Welt. Verwandt würde ich jetzt nicht so sagen.
Okay. Kommt noch mehr Fragezeichen, aber gut.
Ja, das macht nichts. Das kann ich mir wohl durchaus vorstellen, dass da Fragezeichen bei dir auftauchen. Es ist auch durchaus so gedacht. Gut, aber wir haben ja jetzt immer noch nicht geklärt, wer ist denn das jetzt?
Ja, die gute Dame stellt jetzt erstmal selber fest, dass sie nicht alleine ist und dann, dass da ein Sterblicher mit quasi in der Leitung hängt.
Ja, okay.
Ja, irgendwie schon. Also sorry, es hat mich irgendwie dran erinnert zu Freitag. Du weißt schon, wie früher, wenn die noch umgesteckt wurde und dann hattest du halt, also vor unserer Zeit, so alt sind wir ja auch noch nicht. Aber das ist mal kurz eine falsche Verbindung hier. Ja, es ist Amaterasu. Und das war doch eigentlich die Mutter von Ineluki, oder?
Ja, unter anderem.
Also so hatte ich mir das abgespeichert.
Ja, also Amaterasu ist die Herrscherin von Asur gewesen, als Asur gefallen ist. Du erinnerst dich?
Mhm, ja.
Wo sie sich dann mit den Flüchtlingen, also mit den verbliebenen Sisi aufgemacht hat und den Hochost verlassen hat. Wohin, ist uns jetzt noch nicht bekannt. Und ja, der Fall von Asur ist jetzt ja nun auch schon ein paar Tage her.
Mhm.
Daran kann man ermessen, wie alt Amaterasu wohl auch sein mag. Aber Amaterasu ist die Mutter von Hakatri und Ineludki und die Großmutter von Likimea.
Und irgendwie müsste doch eigentlich auch mit Yiriki verwandt sein, oder?
Die Urgroßmutter ist eine Generation noch dazwischen.
Okay.
Genau. Aber es ist ja so, dass Amaterasu nicht alleine ist, sondern dass wir jetzt nochmal Gesellschaft von noch jemandem kommen, mit dessen Verwandtschaftsbeziehung wir ja jetzt dann auch mal gerade in diesem Zuge erschlagen können.
Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, aber also dass sie sich eingeschaltet hat und dass wir jetzt dann nochmal diese Gestalt mit der Maske im Gesicht erblicken, sozusagen, das hat mich eher weniger gewundert, nämlich Utuku. Und Utuku, die Nornenkönigin, nennt ja dann auch noch Amaterasu ihre Enkeltochter.
Ja, wobei das nicht ganz richtig ist. Ich glaube, da ist noch mindestens eine Generation mehr dazwischen. Also Utuku ist die Mutter von Druki gewesen. Du erinnerst dich an die Geschichte mit Druki und Nenaisu, wo sich die Nornen und die Sithi getrennt haben.
Mhm. Ja.
Und die haben mindestens ein Kind gehabt. Das heißt, die Dame hieß Senditu. Und die muss in irgendeiner Weise in der Ahnenfolge von Amaterasu stehen. Entweder es ist ihre Mutter oder Großmutter. Das
ja gut, vielleicht
wird nicht halt ganz endlich geklärt. Also ist es eher so, dass es mindestens die Urenkelin ist, also Amaterasu.
Ja gut, vielleicht ist für Otoku alles, was danach kommt, einfach Enkeltochter.
Ja, das kann natürlich
egal,
auch
egal, wie viel Uhr da davor kommt.
Ja, durchaus möglich, ja.
So frei nach dem Motto, du bist von meinem Blut. Beide drängen, glaube ich, darauf, dass Simon sagt, wer er eigentlich ist. Wobei Otoku schon mehr das Gefühl hat, dass sie ihn schon kennt. Also
Nee, nicht kennt. Also nicht das Gefühl hat. Sie sagt ja tatsächlich, ja. Das Menschenkind mischt sich ständig ein.
Ja, aber sie weiß ja auch noch nicht seinen Namen. Und Amarasu hätte er wahrscheinlich seinen Namen gesagt, aber irgendwas hat ihn davon abgehalten. Weil ich glaube, Simon war kurz davor, seinen Namen zu verraten.
Schon wieder so zweifeln. Das habe ich jetzt so nicht gelesen, aber es kann natürlich sein, dass ich das mal wieder überlesen habe. Nee, Simon kämpfte, merkte aber, dass etwas seine Antworten erstickte.
Ja, genau. Mhm. Also, eigentlich wollte er antworten, hätte ich jetzt interpretiert. Mhm. Aber gut, dass er es nicht getan hat, weil irgendwie Namen haben ja immer Macht. Simon lässt dann aber auch irgendwann dann doch mal den Spiegel fallen und damit ist dann auch die Verbindung unterbrochen. Oder habe ich noch irgendwas Wichtiges vorher vergessen?
Nein, ich wollte dich jetzt eigentlich nur fragen, ob du dich daran erinnerst, woraus dieser Spiegel gemacht ist.
War es eine Drachenschuppe?
Mhm.
Meinst du, dass das Drachenblut in ihm verhindert hat, dass er da zu viel von sich selber preisgibt?
Nee, definitiv nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber wenn ich mich recht entsinne, hat Jiriki gesagt, dass das eine Schuppe vom Urwurm wäre, also von... Ich habe den Drachenstammbaum auch hier irgendwo liegen. Lass mich gucken. Hatten wir uns da nicht auch mal drüber unterhalten? Also jedenfalls ist das natürlich ein, wie auch immer, gearteter Drache, der in der Ahnenreihe von Igyayuk steht. Und meines Wissens auch gar nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es nicht tatsächlich sogar so war, dass es ein Schuppen von Hidohebi war. Nee, so auf die Schnelle nicht. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können. Was sich auch schon alleine deswegen erklären lässt, weil Hidohebi von Ineluki und Hakatri umgebracht worden ist.
Wenn du das sagst.
Da erfahren wir mehr drüber in Brothers of the Wind, also Brüder des Windes. Kriegen wir später. Ja. Nein, aber was ich mir halt vorstellen könnte, ist die Tatsache, dass Simon nicht daran gehindert wird, irgendwas zu sagen, sondern dass Simon einfacher eine Verbindung über diesen Spiegel herstellen kann, weil er mit dem Drachenblut gekennzeichnet ist.
Ach so, meinst du das? Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich den Stand, dass der nur funktioniert, wenn Jiriki oder vielleicht irgendein anderer CC in der Nähe ist.
Ja, ist mir jetzt auch eine Idee, die mir gerade erst gekommen ist, aber ist durchaus eine mögliche Erklärung.
Ja, weil, also sag ich mal, als er wieder wach wird, wird ihm ja dann auch von Sludig aufgeholfen und Binabik will natürlich wissen, was los ist und dem erzählt er ja glücklicherweise auch mal alles. Und da stellt ja Simon selber fest, er sagt, es liege kein Zauber mehr darin, es sei denn, ich wollte ihn Jiriki rufen und das wollte ich doch nicht, wirklich nicht. Also, ja, irgendwie, aber andererseits, wie gesagt, ist Amarasu ja auch irgendwie mit Jiriki verwandt und vielleicht liegt es auch daran, wenn die quasi ihren Sender oder Empfänger benutzt hat. Ich weiß ja nicht, mit was oder wie die kommuniziert.
Ja, ich überlege gerade, womit die kommuniziert. Ich habe es bestimmt schon mal gewusst.
Wir kommen bestimmt irgendwann nochmal an die Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt kommt eine Stelle, wo ich mir bei Binabik zum ersten Mal so wirklich die Haare raufen wollte, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht dein Ernst. Weil Binabik ist ja jetzt wirklich ein bisschen... vorsichtig und sagt, also mit so Zauberspiegeln sollten wir vielleicht nicht rumspielen und vor allen Dingen nicht, wenn die Kontakt irgendwo zur Nornenkönigin haben. Und also entweder du wirfst den Spiegel weg oder du benutzt ihn nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, Binabik, einen mächtigen Zauberspiegel einfach mal so irgendwo in der Landschaft wegwerfen, wo ihn jeder finden kann, ist jetzt nicht wirklich eine gute Idee.
Richtig. Da bin ich aber stolz auf Simon, dass er dann einfach sagt, ja, okay, wegliegen lassen kann ich ihn nicht, er ist schließlich ein Geschenk, aber ich werde ihn nicht mehr benutzen.
Ja.
Also er wird nicht mehr reinschauen.
Ja,
ich fand die Idee von Binabik ist wirklich nicht besonders schlau, da hast du durchaus recht. Und ich glaube, dieser Spiegel hat durchaus noch eine Rolle zu spielen.
Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, ob ausgerechnet Simon da wirklich nicht mehr reinguckt, oder nicht? Ich weiß schon, kein Kommentar.
Ja, du kennst das Spiel, oder?
Aber wie gesagt, ich war leicht geschockt von Binabik. Hätte ich jetzt ihm so nicht so getraut. Aber glücklicherweise hat ja da Simon mal ein bisschen verstanden und sagt, er behält ihn lieber und versucht dann nicht reinzuschauen. Ich sage absichtlich versuchen, weil bei Simon bin ich mir da echt nicht sicher. Ich würde für ihn nicht die Hand ins Feuer legen. Immerhin kommen wir jetzt auch irgendwann mal am Blaustammsee an. Und man merkt auch, dass den Trollen das so gar nicht behagt. Weil ich glaube, die hatten hier wenigstens erwartet, dass sie irgendwie besseres Wetter haben oder halt saftigere Weiden. Und das ist alles nicht der Fall.
Es ist halt tatsächlich so, dass sich die schlimmsten Befürchtungen, dass die noch übertroffen werden, so ungefähr, ne? Also dieser Blaustammsee ist halt nicht so wie von den Trollen erwartet. Und ich glaube, die Trolle hatten noch ein bisschen so die Hoffnung, dass Binabik mit seinen, ja, unheilvollen Voraussagen, dass der Winter naht, nein, falsches Fandom, dass der Winter halt nicht aufzuhalten sei, dass Binabik damit übertreibt, hatte ich so das Gefühl. Und dass sie jetzt mit der harten Realität konfrontiert sind und sehen, okay, hier stimmt wirklich was überhaupt nicht. Auch da ist natürlich wieder dieser Punkt, wir hoffen so lange, bis wir es sehen. Und auch wieder so ein bisschen, die Trolle sind halt sehr in ihrem jährlichen Rhythmus verhaftet und das war schon immer so. Die da ja jetzt auch fürchterlich umlernen müssen, ne?
Ja, aber sag mal so, Winter is coming haben wir hier nicht. Der Winter ist definitiv da. Ja, es sagt ihnen auch, also Binabik sagt, erklärt ja dann Simon auch, dass sie sind hier quasi jetzt zu Hause. Also bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, es sei denn, sie wollen halt auch noch weiter nach Süden ziehen.
Ja.
Und das ist ja dann für die auch irgendwo unbekanntes Terrain.
Und dann vielleicht noch im Hinterkopf behalten, das, was südlich von Jikanuk liegt, ist erstmal die Rimmersgard. Und das Verhältnis zwischen Trollen und Rimmersmännern ist ja auch sehr schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Das macht ihnen sicherlich auch Angst vorm Unbekannten. Und demzufolge erklärt sich auch diese gedrückte Stimmung. Und dazu kommt halt auch noch, dass es ein Trollsprichwort gibt, das Trauer, was für zu Hause ist. Und dass die Trolle jetzt auch anfangen, um ihre Gefallenen wirklich zu trauern. Also da auch gewisse Rituale noch ablaufen. Mhm. So rituelle Gesänge und solche Dinge.
Ne? Ja, wobei ich habe da das Gefühl, bei denen liegt bei Trauer Feier die Betonung tatsächlich irgendwo auf Feier. Also ich glaube, später fließt wieder der Schnaps in Strömen.
Aber entschuldige mal bitte, das ist aber doch bei Menschen auch nicht anders, oder?
Nö.
Na also.
Auf jeden Fall zeigt ihm auch Binabik noch eine Höhle. Und ich fand das ganz süß, dass Ted da wirklich dran an diese Kleinigkeiten denkt. Weil wir müssen ja jetzt irgendwo uns dann von den Trollen verabschieden. Und eigentlich hätte der Einzige, der ein Reittier hat, wäre ja Binabik, nämlich Kantaka. Aber wir brauchen natürlich noch wir haben ja unsere Pferde vermisst. Die haben wir ja irgendwo zurückgelassen. Und die sind jetzt hier in der Höhle.
Die haben wir nicht irgendwo zurückgelassen. Die sind zurückgelassen worden, nachdem die Trolle die Tiefländer gefangen genommen haben. Und Binabik und Sludik. Erinnerst du dich?
Ja, wobei, also das letzte Mal, dass wir tatsächlich die Pferde gesehen haben, das war, glaube ich, sogar noch bevor sie auf den Berg gestiegen sind.
Bevor sie auf den Urmsheim hinaufgestiegen sind, genau.
Genau. Aber trotzdem, allein diese Tatsache, dass es immer noch die gleichen Pferde sind, fand ich schon irgendwie süß.
Mhm.
An diese Details.
Ich finde den Namen so schön.
Ja, stimmt. Warte mal, wo habe ich es denn?
Heimfinderin.
Ja, ja, stimmt. Weil Simon wünscht sich ja eigentlich momentan eigentlich nichts mehr, als wieder nach Hause zu kommen.
Mhm. Und demzufolge gibt er einer grauschwarzen Stute diesen Namen, die ihn vorher auch schon getragen hat. Und er ist ein bisschen enttäuscht über sich selber, so nach dem Motto, Histan hat mir wohl gesagt, wie du hießt, aber ich habe es vergessen, also gebe ich dir jetzt mal einen neuen Namen. Ja. Und Heimfinderin finde ich halt wirklich schön. Das ist ein schöner Name.
Ja, vor allen Dingen in Simons Situation, weil wie gesagt, er wäre eigentlich auch nicht mehr als nach Hause. Also zum einen will er ja überall dabei sein, aber zum anderen möchte er eigentlich nur zu Hause sein.
Das ist so dieses klassische Zwiegespaltensein zwischen ich will eigentlich von der Welt nichts wissen und ich will aber mitreden, oder?
Kann ich völlig verstehen.
Ja, Ich auch.
Ja, auf jeden Fall danach darf er sich noch mit zur Trauerfeier gesellen. Zum Anfangs sitzt er noch bei Sludik und trauert mit dem. Wahrscheinlich denken beide irgendwo an Hestan. Irgendwann, nach genug Schnaps, findet er sich irgendwo zwischen Siski und Snenek wieder. Also, ja, wie gesagt, scheint feuchtfröhlich zu sein. Und ich glaube, am nächsten Tag kann er sich auch nicht mehr an viel erinnern.
Hast du den kleinen Exkurs von Sulik gelesen über Sotfengsel und Skiphaven? Ja, hast du sicher,
ja, ne? Ich habe das ganze Kapitel gelesen, ja, danke.
Ja, blöde Frage, Entschuldigung.
Ja, Sludik hofft halt, dass Skali wenigstens quasi ihre alten, ja, wie soll ich sagen, Andachtsstätten oder halt wichtigen Punkte unangetastet lässt. Ja. Weil in Skiphaven sind ja die Rimmersmänner damals angekommen und da ist ja auch das Schiff von Elvrid begraben.
Genau. Also die Rimmersmänner verbrennen ihre Schiffe nicht, die werden begraben. Weil nach dem alten Glauben der Rimmersleute, bevor sie zum edonitischen Glauben bekehrt wurden, es ja so war, dass dann die Seele der Bäume wieder in den Boden und dann wieder in neue Bäume gehen kann. Finde ich persönlich ein wunderschönes Bild. Und auf diesen Masten, die da immer noch stehen, wenn man sich das jetzt mal überlegt, wie lange die da wohl schon stehen, müssen die auch schon ewig stehen. Da wachsen halt auch Misteln und dann gibt es halt auch diesen Brauch, dass die Mädchen da im Frühjahr diese Misteln schneiden. Und also es gibt jedenfalls eine ganze Menge Brauchtum rund um diese Schiffe, die die Rimmersmänner ja nach Ostenart gebracht hat. Die sind ja im Gegensatz zu den Sisi und Nornen aus der anderen Richtung gekommen. Und seitdem haben die Rimmersmänner das mit dem Meer und Ähnlichem ziemlich rigoros abgelegt. Damit haben sie es nämlich nicht mehr so wirklich. Es wird noch das ein oder andere Mal für lustige Szenen sorgen.
Ich bin gespannt.
Du erinnerst dich an Iskrim nur auf dem Schiff?
Ja, mit Johann zusammen, ja. Ich erinnere mich. Er war nicht so begeistert und nicht so glücklich. Und auch, glaube die Überfahrt war jetzt nicht so schön für ihn nach Perdruin. Aber ist das dann nicht anstelle von Sludik so ein bisschen so ein Widerspruch, so diese Sätze wie... so viel Rimmersmann stolz, dass er sich um die Gräber der Langschiffe von Skiphaven kümmert, möge er auch sonst in der Hölle schmoren oder verfaulen.
Das sagt er ja über Skali, ne?
Ja.
Ja, aber andererseits denke ich jetzt mal tatsächlich, es ist ja so, nur weil wir jetzt zu einem neuen Glauben übergetreten sind, werden ja die alten Bräuche nicht von jetzt auf gleich hinten übergekippt. Das ja, ist ja tatsächlich mit dem Christentum auch passiert, dass hier ja viele germanische Bräuche ins Christentum aufgenommen worden und umgedeutet wurden, teilweise ja auch sogar, damit die Leute halt ihre althergebrachten Feste auch noch weiter feiern können. Es ist ja nicht umsonst so, dass Weihnachten mitten im Winter liegt, ne?
Ja, Wintersonnenwende. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, das eine ist halt die Geschichte ehren und das andere ist vielleicht der Glaube. Vielleicht lässt sich so besser zusammenfassen.
Ja, ja, ja. Genau. Also ich finde, das schließt sich jedenfalls nicht aus. Mhm. So, ne? Ja gut, da machen wir jetzt halt also nochmal, schlafen wir jetzt hier eine Nacht und dann am nächsten Tag geht es halt tatsächlich schon weiter. Zumindest ja, für Sludik, Binabik und Simon.
Und Kantaka.
Und Kantaka. Und jetzt mit den Pferden, ja. Simon ist ein bisschen nörgelig, so nach dem Motto, also ich hätte mich ja wohl gerne noch wohl einen Tag ausgeruht.
Der hat einfach einen Kater.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch, gut, hat sich gerade von seinem Drachenerlebnis erholt, da vom Minterhock runter, den Sikihock runter, den Kampf mit den Hunen. Das ist schon alles sicherlich körperlich auch anstrengend gewesen. Er hat jetzt natürlich den Vorteil, dass er sich auf sein Pferd setzen kann, ja. Aber Binabik führt da tatsächlich erstaunlich gute Argumente ins Feld, weil er halt auch sagt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben und wie lange das braucht, bis wir zu diesem Stein des Abschieds kommen. Und er hätte halt auch das Gefühl einer gewissen Dringlichkeit. Mhm. Ja, und wenn der Winter sich noch weiter ausbreitet, wird es ja noch schwerer, weil dann halt vielleicht auch noch mal irgendwo mehr Schnee als jetzt schon liegt. Und ich finde es da auch schon so sehr vernünftig, dass Binabik da so ein bisschen aufs Tempo drückt.
Ja, definitiv. Mhm. Dorn ist auf jeden Fall trotzdem bei Simon untergebracht. ist da irgendwie, glaube ich, an seinem Sattel festgeschnallt.
Mhm.
Wir erinnern uns noch mal ganz kurz an Ingenjäger.
Unter anderem auch deswegen, weil Wienerbeck ja auch sagt, er weiß nicht, ob der überlebt hat und wenn ja, wem er jetzt Nachricht gegeben hat, was da am Urmsheim auch wirklich passiert ist. Auch das ist ja ein Argument dafür zu sagen, wir müssen uns hier jetzt mal ein bisschen sputen.
Ja, wir wissen, dass Ingenjäger nicht tot ist und wem er berichtet hat, nämlich der Nornenkönigin. Ja, aber trotz allem, nichtsdestotrotz ist die Zeit des Abschieds gekommen. Siski hat ihren quasi großen Auftritt als Anführerin dieser Schar und darf alle verabschieden.
Was denn? Ich fand das nur so süß, die Stelle, also Wienerbeck übersetzt das halt, was Siski da sagt. Und unter anderem sagt Siski wohl zu Sludik, leb wohl und sag deinem Jäger und deinem Hirten und deiner Jägerin, dass auch die Kanuk ein tapferes Volk sind. Und Wienerbeck muss da wohl sehr in sich reinschmunzeln, so nach dem Motto, er stellt sich gerade Iskrim nur so als Personalunion von Hirte und Jägerin vor. Ich fand das so süß. Ich meine, ne,
wobei, ich würde mich auch nicht mit Gudrun anlegen. Im Zweifelsfall geht die auch jagen.
Ich sag ja, ich habe Gudrun immer so ein bisschen im Bild oder so im Kopf wie gute Mine aus Asterix und Obelix. Ne? So sehr resolut, aber klein und rundlich, aber die lässt sich auch überhaupt nichts vormachen. Nee. Ob sie zum Jagen nun fähig ist, weiß ich nicht, aber sie hat definitiv auch Haare auf den Zähnen.
Das lernt die im Zweifelsfall. So schätze ich die ein, weil sonst wird es nicht mit Iskrim nur aushalten.
Gut, das ist ein Argument.
Ja, aber ich fand es trotzdem so schön, dass sie halt so diese besonderen Worte fürs Ludwig übrig hatte und halt auch so halt ein gewisses Entgegenkommen oder halt Bereitschaft zur Völkerverständigung hast, dass sich da so viel weiterentwickelt. Das fand ich halt zumindest auf Seiten der Trolle mega schön.
Ja, und auch vor dem Hintergrund, dass Siski ja die jüngste Tochter vom Hirten und der Jägerin ist. Also sie ist ja schon so eine Art Trollprinzessin, ne?
Ja, nicht nur so eine Art, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, die heißt dann da anders, nicht Prinzessin, aber jedenfalls jemand aus der Herrscherlinie der Trolle. So würde ich es vielleicht formulieren.
Ja, wie war das? Ich fand diesen Satz davor noch schöner. Du bist der freundlichste Krohuk, von dem sie je gehört hat. Ah, einfach schön. Diese Szene einfach schön.
Gut.
Wienerbeck bekommt von ihr aber auch noch was. Und das war so diese Stelle, die ich gemeint habe, wo so mal so ein bisschen die Kameraperspektive wechselt, weil wir ja eigentlich sonst immer Simon folgen. Und an der Stelle sind wir einfach mal nur bei Wienerbeck und Siski und da muss auch keiner übersetzen, sondern wir verstehen jetzt einfach mal die Trollsprache und Wienerbeck bekommt von ihr einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, neuen Speer, weil bisher hatte ja Wienerbeck keinen. Er hatte ja nur seinen Wanderstab und jetzt bekommt er von ihr einen Speer.
Wobei natürlich die Frage ist, Siski sagt dann ja, es wird sicherlich länger als 9x9 Tage dauern, bis du wieder zurückkommst. Du erinnerst dich an die Anklage gegen Wienerbeck?
Ja, stimmt. Du hast deinen Speer.
Da hat Wienerbeck nämlich seinen Speer vor der Höhle von Siski aufgestellt und dann scheint die rituelle Wartezeit wohl 9x9 Tage zu sein, bis dieser Speer wieder zurückkommt. Und ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass es eben genau dieser Speer ist, den er da jetzt wiederkriegt. Einverstanden?
Okay, ja, gehe ich mit.
Mhm.
Aber schön, dass zwischen den beiden wieder Friede herrscht. Und Wienerbeck sagt ja auch, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen.
Ja.
Finde ich auch sehr schön. Ja, dann sind wir so ziemlich durch oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Hoppala. Ist dir aufgefallen, wie Siski den Simon genannt hat? Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Mal ist, dass jemand Schneelocke zu ihm gesagt hat. Oder hatten wir das schon? Oder war das Jiriki?
Wenn du so fragst, weiß nicht, hätte ich jetzt gesagt eher Jiriki, gleich ganz am Anfang. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Kapiteltitel ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend heute.
Ja. Aber was ist denn mit diesem Kapitel beenden wir jetzt den ersten Teil im Abschiedsstein. Das heißt, wir sind zu ungefähr einem Drittel durch.
Mhm.
Und dieser erste Teil heißt Sturmauge. Ich habe mir da natürlich auch ein paar Gedanken zu gemacht, weil ich natürlich auch sehr schön finde, dass jetzt der nächste Teil heißt, wenn ich das richtig habe, Sturmhand. Habe ich das richtig?
Ja, hast du richtig, Sturmhand.
Gut. Ich habe mir da 2-3 Gedanken zu gemacht. Im Sinne von, also was mir da für Assoziationen durch den Kopf gegangen sind, ist es zum einen, kennst du diesen Ausdruck, das Auge des Sturms?
Ja, dann wenn
wo es halt im Inneren eines Sturms halt ruhig ist und es braut sich halt irgendwas zusammen, wobei ich jetzt tatsächlich finde, dass hier schon eine Menge passiert ist in diesem Teil.
Da war ich auch ein bisschen zwiegespannt, weil ich hatte ähnliche Assoziationen, wo ich mir denke, ja okay, aber die großen Schlachten hatten wir ja am Ende des ersten Bandes. Mhm. Und so wirklich, ja okay, wir sind hier mal eben von Hunen überfallen worden, also zumindest die Gruppe um Simon. Aber so wirklich viel ist ansonsten nicht passiert. Das ist schon auch eher ruhig. Also ich hätte jetzt dann schon auch gesagt, eher Auge des Sturms.
Mhm. Mir ging dann auch noch so diese sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm durch den Kopf. Denn wer weiß, was da jetzt noch so auf uns zukommt.
Ich hätte jetzt gesagt, es wird stürmisch.
Ach. Ich muss jetzt mal gerade gucken, weil ich wollte jetzt noch mal gerade schauen, wie denn der dritte Teil heißt.
Sturmherz.
Ah, okay. Gut.
Ich finde es diesmal nicht so einfach.
Das Sturmauge?
Nein, allgemein diese Abschnittsüberschriften wie im ersten Band. Da war es irgendwie selbsterklärend mit Mondkalb und Pilgrim und was hatten wir noch? Schneelocke. War es selbsterklärender als zumindest jetzt Sturmauge und Sturmhand und Sturmherz? Aber vielleicht.
Ja, vielleicht ein bisschen noch im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich uns mit dem Sturmkönig auseinandersetzen. Yeah. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade in diesem Zusammenhang kommt, ist auch vielleicht sowas im Sinne von, dass der Sturmkönig jetzt hier erstmal nur beobachtend tätig ist und nicht aktiv eingreift. Keine Ahnung, es geht mir nur so gerade durch den Kopf.
Ja, ja, nee, du hast schon recht, weil von Ineluki haben wir jetzt in dem Buch, also als aktiver Part, im Gegensatz zum Ende vom Drachenbeinthron eigentlich noch gar nichts gehört. Haben wir noch mehr von Utuku mitbekommen.
Jawohl. So, ihr Lieben, haben wir sonst noch was? Sonst kann ich euch nämlich jetzt schon versprechen, dass wir in der nächsten Episode zumindest schon mal erzählen werden, wie es in Kassel bei der Lesung war. Ich glaube, wir nehmen nämlich erst danach wieder auf und dann können wir euch auch was dazu sagen, ob und wie es dazu und wie geartet es dazu eine Sonderfolge geben wird. Wir hängen immer noch mit unseren technischen Problemen ein bisschen zugange, aber so langsam klärt sich das. Ihr dürft jedenfalls gespannt sein. Ansonsten lesen wir uns oder hören wir uns in 14 Tagen wieder. Sabrina, wie sieht's aus? Ein oder zwei Kapitel? Welch unerwartete Frage.
Ich wollte gerade sagen, das nächste Kapitel hat 35 Seiten, das danach 27. Wir zwei haben Zeit bis zum 2.11. Dazwischen sind 3 Wochen.
Sind 3 Wochen.
Möchtest du
wollen wir mal wieder 2 machen? Schaffst du das?
Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, nie kriege ich. Mach mal 3. 2.
Du, wenn du sagst, nein, das ist dir zu viel, dann lassen wir das. Ich will dich da jetzt nicht unter Druck setzen.
Alles gut.
Ne, es ist nur damit wir uns einig sind und nicht damit, dass ich dann hier stehe und sage, ich habe das zweite Kapitel aber überhaupt nicht vorbereitet. So nach dem Motto, das wäre ja ein bisschen doof.
Du nicht, ne? Oder ich nicht, ne? Nee, dann machen wir einfach 3. Also ich habe 3 Wochen Zeit, wenn ich das richtig habe.
Mhm.
Dann kann ich nicht ganz, da würde ich vielleicht ein bisschen weniger in Kassel gespoilert.
Ach. Und ich glaube schon, dass du das entsprechend sortiert bekommst. Und ich sag mal, du hast ja viele Sachen auch schon so vorhergesehen, wie sie denn dann mehr oder weniger eintreffen werden. Das ist dann einfach so. Und ehrlich gesagt, ich sehe das auch so ein bisschen als eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Wer weiß, ob und wann Ted das nächste Mal nach Deutschland kommt. Und wir sollten das jetzt auf jeden Fall nutzen.
Yes.
Ne? Genau, yes. So sieht es nämlich aus. So,
also 2
Kapitel. Wir haben eine, ja, also 2 Kapitel. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ihr erreicht uns unter zgetpodcast@gmail.com. Außerdem auch bei Facebook und Instagram. Wir haben einen Discord-Server, auf dem wir spoilerfreie oder gespoilerte Diskussionen führen können und freuen uns immer über neue Mittäter.
An der Stelle Darf ich dich kurz unterbrechen? An der Stelle würde mich jetzt tatsächlich ehrlich mal die Meinung der anderen interessieren, was sie von diesem Abschnittstitel Sturm Auge halten.
Ja, dann schmeißen wir das doch mal in die Diskussion. Können wir ja gerne machen.
So, Entschuldigung.
Nö, kein Problem. Alles gut. Ich wollte dann nur noch sagen, wir freuen uns über Rezensionen, Sternebewertungen, Abos und Weiterempfehlungen. Also, spread the word. Lasst uns bitte mehr Ted Williams lesen. Es ist einfach so großartig schön. Ich liebe es. Und ich freue mich jetzt schon auf The Splinter Sun.
Eins nach dem anderen.
Ja, ne? Eins nach dem anderen. Aber wir kommen ja unserem lieben Ted langsam aber sicher näher. So ist ja nicht. Also näher im Sinne von wir holen auf. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss.
Bis bald.
Was ist?
Aufholen. Ja, nee, ist klar.
Ja,
Ja.
naja, wie gesagt, wenn wir jetzt mal zwei Kapitel machen, machen wir ja einen großen Schritt in die richtige Richtung.